grüße Sie herzlich im Namen der Akademie und im Namen der Sektion Darstellende Kunst hier der Akademie der Künste. Ich begrüße vor allem hier das Podium, lauter sehr kompetente Persönlichkeiten zum Thema Theater und Theaterkritik. Persönlichkeiten, die sowohl Theater selbst geleitet haben oder leiten, aber auch auf der Seite der Kritik gestanden haben. Ich begrüße auch unseren Moderator Nikolaus Merk sehr herzlich. Ich freue mich vor allem, dass Anlass dieser Diskussion das Erscheinen der letzten Schriften von Ivan Nagel war, der ja beide Seiten des Theaterlebens und der Kritik aus eigener Erfahrung sehr gut kennt. Jeder, der ein Theater geleitet hat oder leitet, weiß natürlich, auch ich gehöre dazu, dass das Verhältnis zwischen Theaterleiter und Kritik nicht immer ganz glänzend ist. Man fragt sich ja manchmal, wenn man mit großer Mühe etwas in einem Haus auf die Beine gestellt hat und am nächsten Morgen kommt eine kurze, manchmal vernichtende Kritik, woher kommt die Kompetenz dessen, der diese vernichtende Kritik schreibt? Das passiert einem ja immer wieder. Mich würde freuen zu erfahren, Herr Nagel, wie Sie diese beiden Seiten vereint haben, als Sie Theaterleiter waren. Wie sind Sie mit der Kritik umgegangen? Die Frage ist ja hier auch, ob es einen Bedeutungsverlust gibt durch die Verlagerung der aus den Printmedien in Radio, in Fernsehen, in andere Medien. Als Praktiker weiß man natürlich auch, dass im Grunde genommen die sehr schnelle Kritik am nächsten Morgen durchaus auch von Bedeutung sein kann, wenn sie vielleicht auch manchmal die Qualität und Tiefe nicht erreicht, die sie in den Printmedien hat. Die Frage ist auch nach dem möglichen Bedeutungsverlust des Theaters in den letzten Jahren. Sie geben Beispiele mit Namen, die dagegen sprechen, die aber eigentlich nicht aus dem deutschen Theatersystem stammen, sondern ein anderes Theater hier bedeuten. Die Frage, haben wir im deutschen Theater diesen Bedeutungsverlust? Wie weit hängt das mit der Kritik zusammen? Alles Fragen, die uns ja sehr berühren. Ich denke aus meiner Erfahrung, auch das ist sicher eine interessante Frage, es hat sich mehr als früher ein Publikum gespalten, ein Publikum, das in das etablierte Theater geht, das vielleicht niemals die übrigen anderen Möglichkeiten des Theaters heute kennenlernt, weil man gar keinen Zugang hat, weil man gar nicht weiß, wo es stattfindet. Ich erlebe das selbst in meinem Freundeskreis, selbst Leute, die wissen, dass man mich mal fragen könnte, kommen gar nicht auf die Idee, mal woanders hinzugehen. Wie weit spiegelt sich das dann auch in der Kritik? Das sind ja alles Fragen, die mit der Bedeutung von Theater und Kritik sehr stark zu tun haben. Wir werden auch, und Matthias Lilienthal wird ein paar Worte dazu sagen, heute an Christoph Schlingensief, dessen Todestag sich jährt, erinnern. Ich habe durch Zufall heute früh einen kleinen Satz, ein Zitat gefunden, das eigentlich sehr gut hier hineinpasst, zum Verhältnis des Theaters zur Kritik. Er sagt hier, und das hat mit den Medien zu tun, er sagt, im Übrigen bin ich der festen Überzeugung, dass das Publikum heute viel schneller denken kann als früher. Es ist beruhigend zu wissen, dass jeder Versuch von sprachlicher oder inszenatorischer Radikalität in 10 Jahren Mainstream sein wird. Es befreit einen beim Arbeiten. Der Schönheitsfehler liegt allein darin, dass Chefredakteure zu langsame Autoren in zu schnelle Inszenierungen schicken. Dann nämlich entstehen kontraproduktive Missverständnisse. Auch dies vielleicht zum Verhältnis zwischen Theater machen und Theater rezensieren. Alles Fragen, die Sie sicher berühren werden, sicher noch viel mehr. Ich freue mich auf die Diskussion und wünsche Ihnen einen anregenden Nachmittag. Herzlichen Dank.
Was Christoph Schlingensief anbetrifft, er ist genau heute vor einem Jahr gestorben hier in Berlin. Und ich wurde in den letzten Tagen auch immer wieder gefragt, also was ist dem Theater oder was ist der kulturellen oder was ist der medialen Szene in Deutschland verloren gegangen in dem Jahr, in dem er nicht mehr lebt. Und mir geht es so, das ist ja einer der wenigen Künstler, die angefangen haben im Kino, damals mit dem Kino angefangen hat als Dilettant, Autodidakt, sich die Super 8-Kamera seines Vaters geschnappt hat und damit mit der Super 8-Kamera durchmarschiert ist zur Berlinale. Und in dem Moment, wo das Kino sich für ihn aufgebraucht hatte, als damals bei Terror 2000 der WDR den Film zwar koproduziert hat, aber sich geweigert hat, ihn auszustrahlen und damit ja praktisch ein Berufsverbot für ihn als Filmemacher passiert ist, weil man ja in Deutschland eine Filmfinanzierung ohne öffentlich-rechtliche Anstalten ja praktisch nicht zusammenbekommt. In dem Moment kam damals das Angebot vom Theater und er ist dann ja über das Theater und über die bildende Kunst zur Oper gekommen und der hat wirklich wie ein Universalkünstler in allen verschiedenen Genres gearbeitet. Er hat, und das war einer der Punkte, der mich berührt hat, als er die Oper vorbereitet hat, die dann die Staatsoper im Schillertheater eröffnet hat, hat er, und das glaube ich war für sein Verfahren absolut typisch, hat er gesagt, ich hänge meine Lungenflügel in der Größe von 6x8 Metern auf die Bühne. Also seine private Erkrankung, privater Moment wurde immer zur Psychose des ganzen Landes gemacht. Und ich glaube, diese Verbindung aus dem Privaten und aus der Befindlichkeit einer kulturellen Landschaft in Europa, die hat was absolut Singuläres gehabt. Und es war auch noch mal ein letztes Mal sehr spürbar. Die Trauerfeier für ihn fand in Oberhausen in der Kirche Heilig Geist auf dem Altmarkt statt. Und an diesem Platz sah man dann das Haus seiner Eltern, die Apotheke. Ich hatte mir die immer von der Volksbühne aus glamourös bürgerlich vorgestellt, war aber so ein 50er-Jahre-Bau mit Kacheln dran. Es stand dann die Diakonie und der Arbeiter-Samariter-Bund, es standen die anonymen Alkoholiker da und diese Bütchenkultur des Ruhrgebiets. Und ich glaube, zwischen den Arbeitslosen, zwischen den ehemaligen Alkoholikern, der er als Ministrant in dieser katholischen Kirche und der Apotheke seines Landes, dass dieser Altmarkt in Oberhausen, daraus hat er die Bundesrepublik gemacht. Und dafür bewundere ich mich und bewundere ich ihn. Und mir fehlen seine 6 SMS pro Tag, die kommen. Und genau diese psychotischen Reaktionen fehlen. Und wenn er dieser Tage einen Auftrag kriegen würde, für die Wiener Festwochen zu machen, dann hätte der Schlingensief des Jahres 2000 wahrscheinlich 10 Hacker engagiert, die dann ein künstlerisches WikiLeaks gründen und dann die Computer der Bundesrepublik Deutschland und das IWF knacken und dann auch damit das Ende von Westerwelle und Merkel herbeiführen.
Vielen Dank. Guten Tag. Schön, dass Sie alle da sind. Es ist jetzt blöd, so hinten reinzukommen, aber es hilft jetzt nicht. 5 Uhr Tee. Stimmen der Kritik, Theater und Theaterkritik heute. Sie kennen wahrscheinlich alle Herren hier außer mir. Also sage ich, wer ich bin. Nikolaus Merk, bin heute der Moderator. Und sonst bin ich Mitbegründer des Internetportals nachkritik.de. Viele kennen das wahrscheinlich. Sie schlafen, wir schreiben, 9 Uhr morgens Kritik nach der Premiere und dann gibt es Kommentarschlachten zwischen den Leserinnen und Lesern. Der Anlass für die Veranstaltung heute hier ist das Erscheinen der beiden jüngsten Bände der Schriften von Ivan Nagel, Schriften zum Drama und Schriften zum Theater. Außerdem der 80. Geburtstag von Ivan Nagel, der vor dem Sommer gefeiert wurde. Die Bücher sehen so aus, gibt es draußen und Ivan Nagel wird nachher signieren auf Wunsch. Ich stelle Ihnen, obwohl Sie alle kennen, die Teilnehmer unseres Sonntagnachmittag-Tees vor. Professor Ivan Nagel, hier zu meiner Rechten, ist derzeit Essayist und Autor. Er war Kritiker für Theater und Musik 3-mal bei der Deutschen Zeitung, bei der Süddeutschen Zeitung und er war als Kulturkorrespondent der FAZ in New York. Er war 3-mal, eigentlich sogar 4-mal am Theater, in den 60ern Chefdramaturg an den Münchner Kammerspielen, wo er mit Fritz Kortner und dem jungen Peter Stein gearbeitet hat. Er war in den 70ern Intendant am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg und in den 80ern in selber Funktion am Württembergischen Staatsschauspiel in Stuttgart, 98 für eine Saison Schauspielchef bei den Salzburger Festspielen. Als Präsident des Internationalen Theaterinstituts entwickelte Ivan Nagel die Idee für das Festival Theater der Welt, das seither alle 2 oder 3 Jahre in einer anderen deutschen Stadt stattfindet. 7 Jahre lang von 1989 bis 1996 lehrte Ivan Nagel als Professor für Ästhetik und Geschichte der darstellenden Künste an der hiesigen Hochschule der Künste und initiierte in dieser Zeit auch den Rat für die Künste in Berlin, auf dessen Initiative hin der Hauptstadt Kulturfonds, ein wesentliches Finanzierungsmittel, heute gegründet wurde. Außerdem ist Ivan Nagel wahrscheinlich, ich bitte um Widerspruch, der einzige Träger des Bundesverdienstkreuzes in dieser Runde. Der Theaterkritiker und Publizist Professor Henning Rischbieter ganz außen hat vor 51 Jahren mit Erhard Friedrich Theater Heute gegründet, dessen Redaktion er über 40 Jahre lang angehörte. Und er war 18 Jahre lang Professor für Theaterwissenschaft an der Freien Universität in Berlin. Auch er publizierte natürlich zahlreiche Bücher und Nachschlagwerke zum internationalen Theater. Ulrich Kuhn, rechts neben Ivan Nagel, ist derzeit Intendant am Deutschen Theater hier in Berlin. Er war zuvor Intendant in Konstanz, Hannover und Hamburg. In Hannover erfand er die Autorentheatertage und half damit, den Boom neuer Stücke an deutschen Bühnen in den 90er Jahren auszulösen. Aber auch Ulrich Kuhn, der außerdem noch Chef der Intendantengruppe im Deutschen Bühnenverein ist, hat als Theaterkritiker begonnen, und zwar bei der Badischen Zeitung. Matthias Lilienthal ist ein Theatererfinder und derzeit, wie ich mich gerade habe belehren lassen, künstlerischer Leiter, nicht Intendant, des Hebbel am Ufer, der wichtigsten Produktion und Spielstätte für freie Gruppen in Deutschland. Zuvor war er bis 1998 stellvertretender Intendant und Chefdramaturg an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. 2 Minuten Einleitung. Also seit 2009, ich habe das bereits erwähnt, erscheinen die Schriften von Ivan Nagel, Gemälde und Drama zu Giotto, Masaccio und Leonardo und Schriften zur Kunst zuerst. Schriften zum Drama und Schriften zum Theater folgten. Für das kommende Frühjahr sind Schriften zur Politik geplant. Danach ein Essayband über das 18. Jahrhundert. Ivan Nagel sagt über die beiden jüngst erschienenen Bände, alles in den beiden Bänden handelt von Theater und ist im engeren Sinn Theaterkritik, wie sie vor 50 Jahren, Beispiel ist eine Analyse von Fritz Kortners Aufführung des Timon von Athen, vor 40 Jahren Peter Steins Peer Gynt, in Tageszeitungen, vor 20 Jahren sogar noch im Fernsehen, im Hauptberuf eines Schreibenden praktiziert werden konnten. Dank Theater Heute von Henning Rischbieter ist es ihm möglich gewesen, mehrere dieser erst als Theaterkritik konzipierten Texte auf ethisch-politische Fragen zuzuspitzen. Es gibt große Essays über Fritz Kortners Aufführung von Emilia Galotti von 1970, über Peter Steins Tasso in Bremen von 1969 und über Roger Planchons Berenice von 1968. Bei Schriften zum Drama und Schriften zum Theater handelt es sich also um eine Sammlung von Porträts, von Lobreden. Er ist der größte Lobredner des deutschen Theaters über 25 Jahre gewesen. Alle sind belobredet worden, die belobredet werden konnten, um Analysen und Essays. Ein Schwerpunkt ist die große Zeit des Westdeutschen Theaters von 69 bis etwa 76, von Peter Steins Tasso in Bremen bis zu Peter Zalecks Othello in Hamburg. Ein anderer Schwerpunkt sind aber die kulturpolitischen Interventionen von Ivan Nagel, als da wären die Rettungsaktion für die Schaubühne, frisch gegründet am Hallischen Ufer 1971, das Gutachten des Matthias Lilienthal in die Chefdramaturgie am Rosa-Luxemburg-Platz und Frank Castorf in die Intendanz am selben Ort gebracht hat, das damals für den Berliner Senat gemacht wurde, gemeinsam mit Henning Rischbieter, Friedrich Diekmann. Es gibt außerdem die großen Reden und Porträts auf und von Zadek, Stein, Kortner, Robert Wilson. Es gibt viel zu lernen, zu entdecken in den Büchern. Es geht nicht nur mir so und auch nicht nur den berufsmäßigen Rezensenten so. Gibt man Ivan Nagel Schriften auf Google ein, stößt man etwa auf den Blog Postdramatiker. Dieser Postdramatiker, es handelt sich bei ihm um die seltene Mischung aus Dramatiker und Werbefachmann, liest im Juli diesen Jahres Schriften zum Drama. Eine Woche lang jubiliert er in mehreren Blogbeiträgen über das, was er da findet. Am 10. Juli schließlich trägt er in seinem Blog ein, ich zitiere, Mensch Ivan Nagel, mit 80 Jahren bist du frischer in der Birne als die Frischlinge, die an deutsche Großtheater schluffen. Zum Beweis zitiert er folgenden Absatz aus dem Geschichtsessay Drama und Theater, der gleichsam die Einleitung von Schriften zum Drama bildet. Ich zitiere, Ivan Nagel, Original. Darf das Großtheater mit seinem 30- bis 50-köpfigen Ensemble, mit eigenen Werkstätten und Verwaltungen weiter als Vorbild alles höheren Strebens in der Schauspielkunst gelten? Drama und Theater wirkten aus diesem System einst kraftvoll in das öffentliche Bewusstsein. Von solcher Wirkung scheint wenig übrig geblieben. Technische Beschleunigung und politischer Abbau der letzten Jahrzehnte haben zwei Generationen in eine Mediengalaxie gestoßen, deren immer raschere Umschwünge zugleich totale Gegenwart und leere Zeitlosigkeit erzeugen. Die Millisekunden der Atome, die Jahrmilliarden der Biomoleküle wimmeln von Ereignissen, die mit dem Leben des Einzelnen unvergleichbar sind. Geht das Repertoirespiel nicht an all dem vorbei, wenn seine Programmmelange die Gegenwart weiter als das erlebbare Treffen von Vergangenem und Zukünftigen behauptet? Zitat Ende. Wir fangen an mit der Diskussion. Ich sage nur ein Wort, es ist wahrscheinlich die letzte pure, reine Männerrunde. Sehen Sie es sozusagen als ein Residuum vergangener Zeiten. Das wird sicher nie wieder in der Akademie so kommen. Ivan Nagel, Sie schreiben, ich paraphrasiere das, die Erfahrungen der jüngeren Generationen, die in der Mediengesellschaft aufgewachsen sind, wird von dem Theater, vom Stadt- und Staatstheater, vom Repertoiresystem, was bei uns immer noch herrschend ist, eigentlich nicht eingeholt oder kann nicht eingeholt werden. Warum sind die Theater dann voll?
Bitte, warum sind die Theater
voll?
Ich glaube, erstens, es hat eine Spaltung des Publikums stattgefunden. Das heißt, Menschen, für die Theater noch traditionell oder in der eigenen Lebensgeschichte wichtig ist, tendieren dazu, die Theater, wie das Deutsche Theater, wie das Berliner Ensemble, zu bevorzugen, weil für sie das mit der Vorstellung von Theater zusammenhängt. Außerdem gelegentlich sieht man da recht schöne Aufführungen. Ob diese selben Leute entdeckt haben, was sich auf anderen, in anderen Arten von Theatern, von der Nauni-Straße zum Hebel am Ufer mit den vier verschiedenen Theatern, drei verschiedenen Theatern stattfindet, ob sie das für sich entdeckt haben, ob sie die Wege kennen, um da nicht alles und jeden Tag, aber eben das, was sie wirklich angehen würde, auszuwählen, zu finden, das ist eine sehr offene Frage. Das heißt, ich glaube, es hat im Augenblick noch, es herrscht im Augenblick noch eine derartige Spaltung des Theaterpublikums, was es ja schwierig macht, die Frage, ist Theater heute noch bedeutend? Interessiert mich eine Berufssparte, die da Theaterkritik heißt, geht mich das an, was in den Zeitungen steht oder durch das Schrumpfen des Platzes für Theaterkritik immer weniger steht, geht mich das noch an? Ich glaube nicht, dass es da eine eindeutige, klare Antwort gibt. Junge Leute ins Hau, ältere Herrschaften ins Deutsche Theater oder ins Berliner Ensemble, japanische Autobusse sofort und direkt zum Berliner Ensemble, weil man da eben Brecht authentisch spielt. Ich glaube, diese Aufteilung werden hoffentlich in kurzer Zeit nicht mehr richtig funktionieren. Die Frage, ob die Beseitigung dieser oder des, wie soll ich sagen, sich abtragen dieser Spaltung dem Theater insgesamt nützen wird, ist leider noch eine sehr offene und hängt auch von der Qualität des Theaters ab. Das heißt davon, wenn ich ab und zu mal ins Theater gehe, finde ich noch oder finde ich überhaupt, dass mich das, was ich da sehe, betrifft. Das ist auch eine Frage der Theaterkritik. Sie sollte einem in irgendeiner Weise andeuten können, ob eine bestimmte Aufführung einen betrifft oder nicht. Schwieriger natürlich für Matthias Lilienthal, der ja darauf angewiesen ist, dass das Publikum ja in einem Tag, in zwei Tagen merkt, dass da bei ihm von Alain Platel oder von Robert Lepage, leider also in den bedeutendsten Fällen meistens aus dem Ausland oder von den Tanzproduktionen von Siti Larbi-Tschakhoi, ob da etwas stattfindet, das sie unbedingt sehen müssen. Er ist dadurch, dass es dann meinetwegen drei oder vier Vorstellungen höchstens stattfinden, auf die Schnelligkeit der Theaterkritik, auch der Nachtkritik, angewiesen. Funktioniert bei diesen Gegebenheiten noch überhaupt Theaterkritik, wenn möglicherweise die bedeutenden, aufregendsten, einen angehendsten Aufführungen auf diese Weise durch ein Sieb fallen oder eben nicht durch ein Sieb vorkommen, sondern als Ablagerung da übrig bleiben.
Aber langsam, also viele Sachen auf einmal. Die Frage ist trotzdem, woran kann man messen, ob die von Ihnen behauptete Erfahrungsspaltung, Erfahrungsdifferenz eingetreten ist? Das kann man doch zunächst mal daran messen, dass Theater voll sind oder leer sind. Und wie ist das, Ulrich Kuhn? Also Sie sind der Kopf des deutschen Stadttheatersystems im Moment.
Man könnte es ja jenseits des Publikums, was sicher ein wichtiger Maßstab ist, auch durch eine Genauigkeit der Beschreibung messen, indem man die Differenzen beschreibt. Das haben Sie ja getan. Sie haben ja im Grunde schon 1985, als Sie aus New York zurückkamen, diese Diagnose gestellt, die Sie bis jetzt aufrechterhalten. Da müsste man jetzt als erstes mal fragen, war es vielleicht so, dass von 69 bis 76 oder bis in die frühen 80er hinein das Theater bewegender war? Ich würde vielleicht eher sagen, die Gesellschaft war insgesamt monokausaler zerrissen. Also es gab einen eindeutigeren Riss. Es gab auch einen großen Bruch in der Gesellschaft, der ja gesamtgesellschaftlich einfacher abgearbeitet werden konnte als die Zersplitterungen heute, die 68er und die gesellschaftliche Frage, die Frage, wie das Theater plötzlich Politik anders aufnimmt, wie es auch Politik in das eigene Haus hineinnimmt, die Strukturen zu verändern versucht. Das war ja eine Zeit, die mich auch wesentlich als jungen Menschen geprägt hat. Ich bin ein glühender Verehrer der Palitsch-Ära in Frankfurt, die fruchtbar war, vielleicht nicht ganz so fruchtbar wie die Schaubühne, zerrissener dafür, aber vielleicht auch lehrreicher, weil sie, und darauf können wir nachher nochmal kommen, weil sie die reine Lehre der Truppe, wie Sie sie ja bevorzugen, nicht so umgesetzt hat, sondern viele Kräfte hatte, Neuenfels, Palitsch, Grüber, Fernandez und so weiter. Diese Gesellschaft war, deren Konflikt war die schweigende Elterngeneration, war, wenn man so will, diese Prägung durch Disziplin, durch Gehorsam, damit sind wir ja aufgewachsen, damit. Das war schwierig, trotzdem sich dagegen zu wehren. Also ich will nicht sagen, dass es leicht war, aber der Konflikt war einfacher zu beschreiben und er war auch fulminanter zu bearbeiten, auch im Theater. Die Ablösung eines klugen, sprachbasierten, ich sag's mal kritisch, Standbein-Spielbein-Theater durch intellektuelle Durchdringung und so weiter, durch Steins Tasso und so, war natürlich leichter oder naheliegender oder erkennbarer als die späteren, viel komplexeren, vielfältigen Bewegungen, die in der Gesellschaft, aber auch innerhalb eines Theaters, in dem ja die reine Mitbestimmung scheiterte, in dem aber, das würde ich behaupten, bis heute sich strukturell unglaublich viel geändert hat. Also das ist der Unterschied dazu. Man muss also heute genau, also seit, sagen wir mal, 85, aber auch heute, genauer gucken. Das Scheitern, aber auch das Gelingen ist nicht in Bewegungen zu beschreiben oder nicht so einfach in Bewegungen zu beschreiben, sondern vielmehr hinzu kommt eine Internationalisierung. Sie haben es angesprochen, alles, was auch Matthias macht, hat ja damit zu tun, dass unglaublich viele Einflüsse aufgenommen werden. Auch das wäre so eine Frage. Machen wir also die Stadttheater oder Staatstheater zu wenig, zu viel? Das muss man auch vertiefen, weil es nicht so einfach ist, einfach zu sagen, hole ich doch mal den aus Ungarn oder den aus, was weiß ich, Spanien und dann wird es schon toll werden. Also man muss schon auch sehr genau für sich beschreiben können, an welcher Stelle man wie auf eine Gesellschaft durch Theater reagiert. Ob das, wie gesagt, ich glaube, das ist komplizierter und braucht auch kompliziertere Beschreibungen. Ob es gelingt, das können wir gar nicht beurteilen. Wir machen es ja. Und das muss dann irgendjemand anders sagen. Die Theaterkritik hat es auch schwerer, weil sie natürlich wie das Theater oder wenn man will die Kirche oder viele andere gesellschaftlich wirksame Gruppierungen in diesen Zeiten viel weniger zentral da ist. Sie beschreiben es ja auch, das löst sich alles in so einem Mediennetz in einer ganz anderen Welt auf, aber es bleibt nicht da drin. Ich würde vehement sagen, dass die Städte und gerade die ganzen Aufstände in Nordafrika, Stuttgart 21 von mir aus, aber auch viele andere Städte, dass die Städte nach wie vor Kernbestand demokratischer und gemeinschaftsfähiger Möglichkeiten sind. Und deswegen sind beispielsweise auch die Städte, die Theater, die in diesen Städten wirken, nicht überflüssig. Also man kann jetzt, deswegen würde ich sagen, man muss nicht sagen, ja, löst doch alles auf, es gibt doch Film, Fernsehen, Video, es gibt das Netz, brauchen wir alles nicht mehr. Deswegen sind auch die Zeitungen vor Ort wichtig. Die haben es aber schwerer. Und wir sehen ja, wie sich die Feuilletons selber, wie sie in den Printmedien geschrumpft sind und wie innerhalb der Feuilletons die Theaterkritik geschrumpft ist und wie das, was Sie meinen, eine richtig vertiefte Analyse, eine Beschreibung, die viel Platz hat, eine Theaterkritik im eigentlichen Sinn, schwerer durchsetzbar ist innerhalb der Häuser, also selbst in der Süddeutschen oder FAZ würde ich mal behaupten, als das früher der Fall war. Deswegen haben es die Kritiker auch schwerer. Ich glaube nicht, dass es einen Qualitätsverlust gegeben hat, glaube ich nicht, obwohl ich selber, also wenn ich Ihre Bücher lese, natürlich muss ich da sagen, das ist schon großartig, wie differenziert und streng Sie da auch riesige Bögen schlagen. Oder wie Reinhard Baumgart das früher gemacht hat und so groß, das war grandios. Aber natürlich, wenn man Leute wie heutige Kritiker diesen Raum gäbe, oder man entdeckt es ja immer wieder auch in Theater heute oder Theater der Zeit und so weiter. Also ich glaube nicht an diesen Niedergang und zwar auf keiner Ebene. Eine Verwandlung schon und einen komplizierteren Kampf. Übrigens auch um Aufmerksamkeit. Und der verführt manchmal zu Polarisierungen und zu diesen simplen Niedermach-Tendenzen, dass man nach zwei, drei Inszenierungen jemand heilig spricht oder auch niederschreibt. Aber das ist auch, gehört auch dazu.
Also ich meine, diese Strategie, dass viele Themen gleichzeitig ansprechen, von zwei Herren jetzt durchgezogen, ist gut. Führt aber dazu, dass wir nirgendwo hinkommen. Das führt dazu, dass wir Konflikte vermeiden. Aber ja, das wollen wir ja gar nicht.
Da müssen Sie uns jetzt reduzieren.
Ja, das tue ich jetzt auch. Das war jetzt die Ankündigung. Also Sie haben eben gerade gesagt, es war einfacher für die Theater in der von Ivan Nagel, eine der Hochzeiten, die Ivan Nagel ansetzt, nämlich die eben 69 bis Mitte der 70er. Da war es viel einfacher für die Theater zu reagieren. Der Riss, der durch die Gesellschaft ging, war monokausal. Da würde ich doch nochmal nachfragen. Also ich meine, wir sind damals nicht in den Krieg gezogen. Es hat damals keine Verarmung des Staates und der Gesellschaft stattgefunden. Und es war einfacher, obwohl die Themen heute größer sind? Also schwierig. Wie ist das, Herr Lilienthal? Können Sie dazu irgendwie sich verhalten?
Ach, naja, die beiden haben schon vieles dazu gesagt. Also das, was Uli da sagt, leuchtet mir schon ein, wenn man die Volksbühnenerfahrung der 90er Jahre nimmt, war das ja dann auch in der Berliner Situation auch in einer bestimmten Art und Weise monokausal, weil da ging es um die Verarbeitung einer Ost-West-Situation und da gab es ja dann auch ein ähnliches Zusammenspiel durchaus von guten Texten von der Theaterkritikseite und einer wichtigen Impuls, der damals von der Volksbühne ausgegangen ist. Damals war für uns zum Beispiel dann auch wichtig, dass mit Roland Koberg bei der Berliner Zeitung auch ein junger Kritiker war, der da mit reingewachsen ist, also der so ein bestimmtes Äquivalent sehr früh in der begleitenden Arbeit war. Mir fällt bei der Kritik, also es gibt ja zwischen Theater und Kritik gibt es ja, das ist eine Naturalie, aber ich sage es trotzdem mal, wir beschäftigen uns mit etwas 2 Monate. Und ein Kritiker liest den Tag vorher sich ein, sieht das und nimmt sich dann noch einen Tag zum Schreiben. Diese unterschiedliche Intensität der Auseinandersetzung gibt es natürlich. Ich glaube, was ich in dieser breiteren Medienlandschaft fühlen sich, glaube ich, einzelne Kritiker und einzelne Regisseure oder Theater weniger aufeinander bezogen. Also auch wenn ihr die Berliner Situation anguckt, jetzt hat doch hier jeden Donnerstag, Freitag, Samstag haben doch 3 bis 4 Theater hier eine Premiere. Die Kritiker verteilen sich auf die verschiedenen Sachen. Das war auch selbst in den 90er Jahren noch anders, geschweige denn in den 70er und 80er Jahren.
Aber also wenn über Theaterkritik geredet werden soll, bitte. Ich wollte das ein bisschen später machen.
Du hast das so groß angekündigt, deswegen sitzen jetzt hier auch viele Kritiker.
Ich wollte es etwas später machen, hatte ich gesagt. Ist es nicht eigentlich so, dass in Wirklichkeit früher schon, zu Rischpieters Gründungszeiten von Theater heute, vor allen Dingen dann in den 60ern, und danach auch immer so geblieben, dass Generationen von Kritikern sich auf Generationen, und zwar die gleiche Generation, von Theatermachern beziehen, weil die gemeinsame Erfahrung, ästhetische Erfahrung teilen und das ist dann so eine, das wie so eine Wellenbewegung ist, also wie Theater heute Zadek, Neuenfels etc., Stein, natürlich Peilmann durchgesetzt hat, wie dann später die sozusagen in den Ämtern waren und dann Gegenbewegungen stattgefunden haben. Jüngere haben sich dann auf die Volksbühne viel später gestürzt, Laudenbach, Schaper, die haben dann auch wieder abgesagt später und noch Jüngere jetzt gehen aufs Hebbel und schreiben für die und beschäftigen sich damit. Könnte man das so beschreiben? Rischpieter schüttelt den Kopf und sagt nein.
Nein, das bezog sich auf die Bedeutung von Theater heute, die leicht überschätzt wird. Das ist der Vorzug einer Monatszeitschrift, dass die sozusagen auch aufgehoben, archiviert.
Was? Die Binnenbedeutung ist schon gewaltig.
Aha. Ich muss da auch Einspruch erheben. Nein, ohne Theater heute und ohne das Berliner Theatertreffen hätten all diese Leute es nicht geschafft. Das muss man ganz klar sagen. Aber nach diesem Kompliment bitte, sprich weiter.
Was wollte ich denn nun sagen?
Gibt es einen generationellen Zusammenhang zwischen Kritikern und den Theaterleuten?
Jetzt wird es also anders. Also, die Frage unter anderem ist ja auch die des Verhältnisses zwischen Theater und Theaterkritik. Ich habe das immer sehr entspannt gesehen. Ich war nicht der Meinung von Anfang an, dass der Kritiker gut daran tut, mit Theaterleuten auch anderen Umgang zu pflegen, als dass er ihm Verrisse ins Stammbuch schreibt. Beispielsweise, einer meiner engsten Freunde war Peter Palitzsch. Und Sicher, ich habe die Arbeit von Palitzsch schon in Stuttgart und dann noch mehr, als er dieses große und wichtige Frankfurter Unternehmen ins Werk setzte, nämlich dieses, wo wirklich Mitbestimmung praktiziert wurde, manchmal sogar bis zur Lähmung, wo also alle Kräfte auf andere, offenere, demokratischere Weise zusammenarbeiteten. Ich fühlte mich eigentlich daran beteiligt, auch wegen der Enge der Diskussionsverhältnisse zwischen uns. Das hat mich aber nicht daran gehindert, dann hin wiederum Aufführungen von Palitzsch oder von Neuenfels oder anderen an diesem Theater kritisch zu sehen. Kritisch auch in dem Sinne, dass ich die Schwächen und die Fehler dieser Aufführung, so ich sie zu sehen meinte, aufgezeigt habe. Ich denke, es ist nicht nötig und es ist eher produktiver, wenn sich derjenige, der über Theater schreibt, in einem Prozess auch des Umgangs, des Meinungsaustausches mit denen befindet, die das Theater produzieren. Das ist ein schwieriges Feld. Für mich war es merkwürdigerweise nie schwierig, diese Form von Umgang. Ich sehe Theaterkritik also sozusagen als einen Faktor im Prozess des Theaters und seinen gesellschaftlichen Auswirkungen.
Übernahmen ist es. Wie, Sie waren beides. Sie waren beides. Rischpieter sagt jetzt teilnehmen. Die Kritik nimmt teil am Prozess des Theaters. Wie ist das für Sie?
Wenn Theater sehr, sehr gut ist, ist es nicht besonders schwer, daran teilzunehmen. Ich glaube, das heutige Niveau oder der Niveaumangel von Theaterkritik, ich spreche sehr allgemein, natürlich gibt es glänzende Ausnahmen, zusammenhängt, dass die Not, die Lust der Leute mit einem Theater, der Theaterkritiker, mit einem Theater an etwas teilzunehmen, das heißt wirklich auch für eine Bewegung im Theater etwas zu tun, also erstens die überhaupt zu erkennen, zweitens sich dafür einzusetzen, wenn es was wert ist, ein ganz entscheidender Faktor ist und ein sich leider im Augenblick oder seit einiger Zeit sich negativ auswirkender Faktor ist. Ich bin, Herr Kuhn, ich bin mit Ihrer Diagnose nicht einverstanden. Ich glaube, in den berühmten 60er und 70er Jahren, Ende 60er, Anfang der 70er Jahren, tief in die 70er Jahre hinein, keineswegs die Gesellschaft durch einen Riss in einer schärferen Weise wie heute gespalten war. Im Gegenteil, es war eigentlich ein höchst friedliches Land, wovon manche Leute mit Recht auch genug hatten und man hat diese Risse produziert im Gedanken, in der Kunst, was ja zu den Aufgaben der Kunst gehört. Aber Deutschland war ein relativ friedliches, einheitliches, mit dem heutigen verglichen einheitliches Land, in dem man diese Fiktion des Risses aufstellte und diese Fiktion, wie Fiktionen in der Kunst, die meistens mit Fiktionen etwas zu tun hat, höchst fruchtbar war. Heute ist die Gesellschaft wirklich gespalten. Man braucht es nicht in den Zeitungen und Statistiken zu lesen, in welcher Weise Arm und Reich sich ständig von Tag zu Tag mehr polarisieren. Es wäre was zu sagen, man sagt es bloß nicht. Den Riss auszusprechen, geschweige denn zu künstlerischen Zwecken zu vertiefen, ist unfein. Das heißt, im Theater, aber gleichzeitig auch noch stärker in der Theaterkritik, findet eine vage, wie soll ich sagen, eine ungeheuer sich ausbreitende Profillosigkeit oder ein Mangel an Parteinahmen und sei es an der Kreation von fiktiven Parteien, breitet sich aus. Ich glaube, die Schuld ist weitgehend beim Theater, wenn man sich abnimmt, wenn man wahrnimmt, in welcher Weise das Bewusstsein für die Konflikte nicht zugenommen hat, seit den späten 60er oder etwas früher angefangen mit den Inszenierungen von Kortner, schon in den 60er Jahren, tief in die, wahrscheinlich bis zum Ende der 70er, sondern es, wie soll ich sagen, dieses Amorphe, diese Mangel an Stellungnahme, dieses Mangel an Interesse für die Leute bewegen können, was die Leute bewegen könnte, wenn man das ihnen nur radikal und plastisch genug, was wiederum Aufgabe der Kunst wäre, es zeigen, vorführen kann.
Stopp, stopp. Die beiden Theater machen Herrn, bitte. Der Riss wird nicht vertieft durch die Kunst.
Natürlich. Die Teilnahme, dass man sich an Vietnamkrieg heiß machte und aufgehalte, war für Deutschland mit der, hier mit der Mauer vor der Nase ein völlig fiktiver Konflikt, dass man unbedingt auf der Straße in dem Moment, wo man mit Heinemann und Brandt eine höchst anständige Regierung ausnahmsweise oder eine doppelt Leitung ausnahmsweise in Deutschland hatte, dass man diesen Augenblick wählte, um deren Präsenz der Politiker im Volk zu verhindern, war wie soll ich sagen, eine Fiktion, eine Verrücktheit, ein Wahn, der sich künstlerisch höchst produktiv ausgewirkt hat. Während in der heutigen Situation, wo es Sachen gäbe, an die man mit dieser Simplizität rangehen könnte und sollte, fehlt der Wille dazu.
Also zum einen ist, wenn es so simpel, wenn es so idyllisch war, wie Sie beschreiben, dann hat zumindest die Gesellschaft nicht als idyllisch wahrgenommen. Das Theater hat nicht was implantiert, was überhaupt nicht da war. 68 ist ja keine Wende aus den Köpfen der Theatermacher. Das wäre jetzt zum ersten Mal, dass die Theatermacher quasi für sich was wahrnehmen, was die anderen gar nicht empfinden, aber dankbar sind, dass diese strengen, scharfen Theatermacher plötzlich was thematisieren, was aber auch ein Phantom ist, weil es ja in Amerika und in Vietnam passiert und denken, Mensch, jetzt kann ich mich auch mal engagieren, das ist mir ja die letzten 20 Jahre nicht so richtig eingefallen. Es war ein tiefer Riss in der Gesellschaft vorhanden, in der, man kann sagen, Stichwort Disziplinargesellschaft, die sich durch eine, das sind alles Stichworte, die aber auch richtig sind, eine schweigende Vätergeneration erzwungen wurde, dass dann später Auswirkungen, wenn dann Willy Brandt dran ist, also dass man quasi nicht jetzt sagt, jetzt halte ich mich mal wieder zurück, das ist ja klar, weil gerade weil die Bewegung eine stärkere war. Jetzt haben wir, das ist, würde ich auch sagen, tiefere Probleme, aber vielfältigere Probleme und scheinbar weniger zu beeinflussende Probleme. Das ist ja nochmal eine andere Frage. Kann ich die Probleme beeinflussen? In Deutschland war ja die Meinung, man könne, weil wir die Schuldgeneration, weil wir das Schuldvolk waren, das muss man bearbeiten. Da muss man wohlgemerkt natürlich auch die Eltern jetzt mal dazu bringen, dass sie zur Wahrheit sich verhalten. Das war auch nicht nur die reine Lehre, dass man an sich selber arbeitet, sondern zumindest mal an der Vätergeneration. Aber immerhin, das meine ich mit überschaubarem Konflikt und beeinflussbarem und bearbeitbarem Konflikt in der Familie zum Beispiel und in der Gesellschaft. Jetzt haben wir Klimaprobleme, Wirtschaftsprobleme, Diversitäten zuhauf. Und ich finde schon, dass das Theater die bearbeiten muss. Ich bin übrigens anderer Meinung als Sie, dass homogene Publikümer quasi ins DT latschen und ins HAU latschen und ins BE. Das müssen wir auflösen, daran arbeiten wir auch. Das verunschärft aber praktisch das Profil der Marke und in diesen Publikumsbewegungen wünscht man sich ja immer profilierte Marken. Was wir aber wollen, sind andere Bewegungen. Wir wollen sowohl Stehmann, der übrigens in der Heiligen Johanna das genau bearbeitet hat, was Sie ansprechen, wie auch Gottschew, der genauso ins Haupt passen würde, wie auch Recherchegeschichten, die mit Neuland, die mit Glaube, Liebe, Hoffnung und so weiter zu tun haben, wie Diskurse, die im Saal stattfinden. Das sind vielfältige Bewegungen, die tentakelmäßig gewissermaßen funktionieren. Die Frage ist, ob es gelingt, in der jeweiligen Arbeit eine Dringlichkeit und Schärfe zu produzieren. Das ist vielleicht aufgrund der vielfältigen Bewegungen manchmal zu wenig, gelingt vielleicht zu wenig, das kann sein. Gut, Pause.
Wenn Sie sagen, scheinbar konfliktlos, dann muss man sagen, dieses von heute, scheinbar konfliktlos, es ist tatsächlich ein Schein. Wir hören Tag und Nacht, es ist etwas alternativlos, es ist etwas unvermeidlich, damit sind wir bis hierhin gefüttert, dass es keine Konflikte geben kann, weil der rechte Weg des neoliberalen Politik oder sowas halt eben die unvermeidliche und die alternativlose ist. Ich frage mich, ob nicht Theater gerade die Aufgabe hätte, diesen Schein aufzureißen, und zwar durch eine ziemliche Entschiedenheit.
Aber lieber Professor, das sagt er. Er hat gesagt, es gibt ein resignatives Moment, das es früher nicht gegeben hat, weil es eine Überwältigung durch Probleme gibt.
Ja, es ist aber leicht, sich auf die Unübersichtlichkeit der Wirklichkeit zu berufen. Das hätte man auch 68 machen können, um dann die Schuld eins weiterzugeben, nämlich an das Theater, eins weiterzugeben an die Theater.
Macht er ja nicht, sondern er sagt ja, wir müssen.
Was macht denn beispielsweise Lösch? Da möchte ich mal sehen, was Sie dann Kortner-Lösch-mäßig, was Sie da schreiben würden. Lösch macht genau das, was Sie sich wünschen. Der eine oder andere findet das manchmal dann zu einfach, aber er macht genau das, dass er was zuspitzt, wo Sie einerseits sagen, ja, da müsst ihr doch mal reinhauen, und dann würden Sie wahrscheinlich sagen, ja, aber so simpel geht's doch nicht.
Moment, also bevor jetzt Ivan Nagel über Lösch redet, Matthias Lilienthal.
Lass sie weinen.
Nee, ich will es nochmal. Ich will noch mehr davon. Noch mehr davon. Ich möchte gerne doch fragen nochmal, also der gesellschaftliche Riss wird durch die Kunst nicht vertieft, sagt Nagel. Ist das richtig aus Ihrer Sicht?
Umgekehrt, nicht nur durch die Kunst nicht vertieft, sondern es wird A, durch die Gesellschaft selbst, durch die Publizistik und B, auch durch das Theater, und die Aufgabe des Theaters wäre in Gottes Namen halt was anderes. Dass die Politik sagt, es ist alles alternativlos und es gibt keine Konflikte und es soll auch keine geben. Währenddessen also verdient eben ein Vorstand halt mittlerweile 100-mal so viel wie ein Arbeiter oder etwas mehr. Das ist vielleicht die Aufgabe der Politik, wie sie das heute auffasst. Die Aufgabe des Theaters wäre das nicht.
Das Problem ist, dass jeder weiß. Nur die Frage ist...
Kortner und Stein waren ja nicht einfach. Ich meine, jetzt, wenn er sie mit Lösch vergleichen.
Nur Ihr Wunsch war gerade der, dass man einfach mal reinhaut.
Einfach sagte ich, glaube ich, nicht. Nein.
Ich will reinhaut wäre. Ich will es trotzdem noch mal wissen jetzt. Also ist es so, dass die Kunst die Risse nicht vertieft? Was probiert ihr da im Hebbel?
Also ein bisschen bei der Polemik, die Ivan jetzt geritten hat, ist es natürlich auch so, dass man nicht vergessen darf, dass in 90er und Nullerjahren, also in 70er und 80er Jahren, gab es von Intellektuellen im Ganzen eine Meinungsführerschaft in diesem Lande. Die ist spätestens im Laufe der 80er dann kaputt gegangen, ist eigentlich rübergewandert an die Wirtschaft. Und daran hat sich bis zum heutigen Tage nichts geändert. Jetzt gibt es im Moment gerade, und das finde ich ja nicht uninteressant, so einen Common Sense. Also das hat mich wirklich am letzten Sonntag aus den Pantinen gerissen, als dann Frank Schirmacher in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung anhand eines englischen Regierungsbeamters Moore, der sehr konservativ war und der jetzt auf die Linke geschwenkt ist.
Biograf von Maggie Thatcher.
Ja, da postuliert hat, die Linke hat doch recht. Also das hat mich dann so, da wollte ich eigentlich an Herrn Schirmacher das Bundesverdienstkreuz für Opportunismus vergeben. Oder das ist eine Verlogenheit, die mich aufregt bis zum Letzten. Und in diesem Moment, in dem wir gerade stehen, ist halt die Frage, auch mit dem, was gemacht wurde mit den Banken und der Systemrelevanz, was ja eine sprachliche Metapher war, um Entscheidungen zu begründen, sind wir wieder in der Lage, da einen Widerstand dagegen zu setzen. In der Theaterarbeit im Hau ist es so, Nikolaus, wenn du fragst, dass ich die Gruppen und die Regisseure immer wieder damit konfrontiere, die auf mich gucken wie auf einen alten, senilen Mann, von dem sie nicht wissen, was er von ihnen will. Aber natürlich gibt es letztendlich Antworten in der Theaterarbeit, sowas wie der Besuch der Aktionärsversammlung von Daimler durch Rimini-Protokoll. Also wenn ich mit den Dreien von Rimini-Protokoll darüber rede, dann ist natürlich die Antwort, dass in diesem Moment wir nichts anderes tun können, als einen Blick zu verschieben. Und durch die Verschiebung des Blicks wird dann zum Beispiel die Aktionärsversammlung von Daimler zu einem schlechten Schmierentheater und denunziert sich auf einer bestimmten Art und Weise oder andere Arbeiten von ihnen. Und ich glaube, einerseits die Aggression, die gegen die gesellschaftliche Ungerechtigkeit, die es gibt, par excellence zu bringen, kombiniert sich in unserer Arbeit jetzt immer mit damit nicht in moralische Kategorien der 70er, 80er Jahre zurückzufallen, sondern den Perspektivwechsel eigentlich in den Vordergrund zu stellen. Und ich glaube auch, dass das Theater, und da würde ich dann schon auch sagen, dass die bei uns initiierte Auseinandersetzung mit dem Thema Migration in dieser Gesellschaft so ein Anstoß war, und da hat ja Schermin das von mir entworfene Programm mit ans Ballhaus genommen und dass da zum Beispiel innerhalb der Gesellschaft dann an so einem Punkt für eine Sekunde ein richtiger Widerspruch benannt wurde. Und das versuchen wir immer wieder, das glückt besser oder schlechter. Ich habe aber den Eindruck, dass es am ehesten, also da würde ich ja Kuhn recht geben, dass so die drei Regiepositionen, Ivan, du wirst mich gleich beschimpfen, aber die drei Regiepositionen, die in den letzten 10 Jahren wichtig waren, natürlich Pucher, Stehmann, Rimini-Protokoll im deutschsprachigen Kontext waren. Und es gelingt immer wieder dann, wenn eigentlich ein fast kalter, sezierender Blick auf eine Gesellschaft und ihre Veränderung getan wird und aus der Immanenz des Materials dann eine Polemik entsteht.
Also, Professor Ivan Nagel, Sie sind moralisch.
Wenn Sie den Professor vielleicht weglassen könnten, die anderen sind auch sicherlich Professoren. Es gibt ja heute keinen mehr, der in irgendeiner beruflichen Position ist und noch kein Professor ist.
Doch Lienthal ist, glaube ich, noch kein Professor. Oder?
Darf ich aber sagen, Matthias, du hast vorhin da angedeutet, auf deine Arbeit auch auf das Phänomen Volksbühne. Auf die Spaltung Ost-West, die man damals gesehen hat, mit der man sich konfrontiert hat, große Heftigkeit und Mut, ich würde auch sagen, auch mit einer großen Kraft zur Fiktion. Das heißt, das, was Frank da an Polarisierung gemacht hat, war natürlich der Realität gegenüber, wodurch die Ostfabriken so harmonisch geschluckt wurden durch investierende Westunternehmen und sowas. Demgegenüber war natürlich das, was ihr behauptet habt an Spaltung, auch eine Art von großartiger künstlerischer Fiktion. Bis zur Verrücktheit einerseits einer Produktion wie Pension Schöller, was es wirklich ins Verrückte vorgetrieben hat, wenn es je, also das Theater von Artaud kein Märchen war, das man uns schon als sozusagen Kindern erzählte, sondern Wirklichkeit, dann muss es ähnlich ausgesehen haben. Ne? Auf der anderen Seite mit ungeheuren gespenstischen Realismus von Marthaler in Murks, wo man wirklich nicht begriff, wie ist es möglich, dass dieser Schweizer, der nichts am Hut hatte mit der DDR oder sowas,
in einigen Wochen das, was in den Leuten zutiefst an Leiden, an schiefer Entwicklung, an gekrümmten Rückgrat und an Trauer drin steckte, auf diese absolut glaubhafte Weise auf der grauen Bühne mobilisieren konnte. Aber da habt ihr natürlich auch auf eine wunderbare Weise an dieser Fiktion, das heißt an der Kunstfähigkeit dieses Konflikts mitgearbeitet. Und das war, glaube ich, das Letzte, was im Deutschen Theater wirklich, also in einem emphatischen Sinne, passiert ist. Jetzt bei allem Respekt für Stehmann, bei allem totalen Mangel an Respekt für Bucher und bei etwas anderem, weil es eine andere Kategorie ist, eben für Rimini-Projekt.
Naja, aber ich gebe Sie total recht, weil natürlich auch die Sätze, die Frank damals an der Volksbühne gesagt hat, der zentrale Satz war ja, die Wiedervereinigung war nichts anderes als ein Bürgerkrieg West gegen Ost. Das war zwischen der absoluten Wahrheit und dem totalen Schwachsinn. Also, weil natürlich war die Wiedervereinigung, das weiß jeder hier, kein Bürgerkrieg und kein Einmarsch und keine Waffengewalt, aber trotzdem war natürlich das Ergebnis eine Enteignung von 16,5 Millionen Bürgern.
Ich habe also, damals,
also die, wie du die, weißt, es gibt ja. Es gibt aber die Migrationsarbeit, die Migrationsarbeit bei uns hatte natürlich als einen polemischen, oder wenn Schermin jetzt am Ballhaus ein Programm macht und sagt, Migration, 50 Jahre Scheinehe, ist ein super Titel. Also und da muss man sagen, also in jeder Charlottenburger Grundschulklasse kann man die Zukunft der Berliner Gesellschaft sehen und die wird schlicht und einfach migrantisch sein. Da hilft auch die Versammlung, die hier sitzt, nichts. Das sind so Prozesse, die ich emphatisch begrüße. Und ich versuche halt so Laboratorien zur Auseinandersetzung damit zu schaffen. Ich finde natürlich, dass Schirmmacher mit den Sätzen absolut recht gehabt hat, dass Investmentbanker jetzt sich den Reichtum zuschieben und die Defizite sozialisiert werden, sind richtige Sätze. Trotzdem wissen natürlich Herr Kuhn und ich und Herr Stehmann und Herr Gottschew und Rimini-Protokoll und Shishi Pop trotzdem jetzt nicht, welchen Ausstieg aus diesem Projekt wie soll man den formulieren oder wie soll man den Ansatz dazu haben. Ansonsten würden wir beide in aller Unterschiedlichkeit morgen eine gemeinsame Uraufführung machen, wo das proklamiert wird.
Ja, aber Tasso hat ja auch nicht die Sozialisierung der Banken und die Verstaatlichung der Großindustrie vorgeschlagen, sondern hat sich mit einem absolut relevanten einzelnen Problem, nämlich was ist Kunst, was ist der Künstler heute, beschäftigt. Und ähnlich Kortner hat sich in Emilia Galotti auch nicht die Sozialisierung der Großindustrie vorgeschlagen, sondern hat den Finger auf das immer noch herrschende Element des Patriarchats gelegt. Und das war eine ganz entscheidende, große Geschichte. Da ist es passiert. Und bei euch an der Volksbühne ist es in ähnlicher Weise passiert. Sozusagen, Frank, ich habe das nicht vorausgesehen. Ich habe mich entschlossen, dass ich Frank als Intendanten für die Volksbühne vorschlage, bei einem sehr komischen Anlass. Ich hatte einiges von ihm gesehen, das hat mich unheimlich angemacht und aufgeheitert auch. Aber dann saß ich in Räubern und das Theater hat, wie doofe Theater es immer tun, aus irgendeinem Respekt mich in der ersten Reihe untergebracht. Und ich hasse das, weil ich immer den Eindruck habe, ich störe die Schauspieler beim Arbeiten. Vor allem, wenn einige von Ihnen mich auch noch kennen. Es ist ein furchtbares Gefühl, vor deren Füßen zu sehen. Aber was ich erlebte, war, dass ich nichts von dieser ganzen Aufführung, von den Konflikten, von den Gesängen, die Parodien auf andere Gesänge waren, nichts davon verstand. Aber dass ich ständig spürte, dass eine Welle von Lachen und Reaktionen über meinen Kopf gingen. Und ich sagte, ich bin halt ein alter Mann oder damals noch etwas relativ jünger, aber
Das ist, was mich interessiert. Es ist offenbar, was da, was die Leute verstehen, was ich nicht verstehe. Also muss Frank Rastorf da Intendant dieses Hauses werden. Und es war, wie du weißt, keine ganz falsche Entscheidung. Nur, es ging von einer solchen Polarisierung aus, die mich unheimlich beeindruckt hat, auch wenn ich selber wusste, ich gehöre zu der Gruppe nicht. Ich bin zu alt, ich bin zu westlich, ich bin was alles auch immer. Nur lasse ich dieses Theater nicht in die Hände von zweit- und drittklassigen Westintendanten fallen. Das war mein allerdings dann eben auch frontbildende Grundimpuls.
Aber Ivan, du hast da auch eine sprachliche Schöpfung damals begangen, die fast ein ähnlicher Coup ist wie die Systemrelevanz der Banken. Du hast einen langen Text darüber geschrieben, dass du eine junge Gruppe kennst, dass es ein Theater gibt, das entweder jetzt, und du würdest es gerne einer jungen Gruppe geben, das in 3 Jahren entweder weltberühmt oder tot sei. Und hast gesagt, ansonsten solle nach den 3 Jahren aus der Volksbühne ein öffentliches Schwimmbad gemacht werden. Und du hast dann ein wochenlanges Rätseln in der Stadt und dem Land ausgelöst, wen du denn meinen könntest. Und das war eine abgebrühte, marktkapitalistische Werbestrategie.
Ich wusste natürlich, wenn ich den Namen Kastorf auch nur nennen würde, dann würde ja nicht nur das ganze Westestablishment mit CDU im Abgeordnetenhaus, sondern auch eben das traditionstreue Ostestablishment mit Barbara Brecht oder mit alles in Bewegung zu setzen, um dieses Verbrechen zu verhindern. Also durfte ich diesen Namen nicht aussprechen, bis es so weit war, dass ich wusste, ich habe die volle Unterstützung des Kultursenators. Also man macht es einfach. Und dann habe ich noch zwei Monate, glaube ich, mit Frank gefeilscht, bis er dann endlich sagte, er war von einem berechtigten Misstrauen gegenüber Staatstheater und überhaupt gegenüber staatliche Autoritäten zu Recht besessen, bis ich Frank also mit Hilfe von Heiner Müller dazu überredet habe, dieses Amt dann auch anzunehmen und zu sagen, ja, jetzt mache ich mein Theater.
Ich unterbreche das immer nicht, weil ich finde das so super, wenn man so aus den Hinterzimmern der Macht, kann man ja nicht sagen, aber Kulturpolitik wenigstens mal was hört. Ja? Also ich hoffe, wenn es Ihnen zu doof ist, dann müssen Sie scharren. Ich bin immer total gebannt, habe das schon mal gehört zum Teil. Ich wollte jetzt aber nochmal fragen wegen der Theaterkritik. Nimmt man den Fall, weil er auch ein bisschen näher liegt als jetzt Kortner und Steins Torquato Tasso, nimmt man den Fall 90er Jahre Volksbühne, Lilienthal, Kastorf, Pension, Schöller, die Schlacht. Was sollte die Theaterkritik denn da anders gemacht haben sollen, als sie getan hat? Sie hat beschrieben. Und was sollte... Ja, aber sie hat nicht
lesen
nur...
Lesen Sie Herrn Stadelmeier eine Serie von Kritiken...
Ja, das kann man ja immer sagen, lesen Sie Herrn Stadelmeier.
Wo er Kastorf für die Gefahr sozusagen für einen Oststaatsstreich
erklärt. Ja, aber Benjamin Hendricks hat in der Zeit auf einer Seite geschrieben, ich habe im ersten Akt geschlafen, am Ende habe ich den Hut hochgeworfen, hätte ich einen Hut gehabt. Ja, also das ist ja, also es gab auch andere Stimmen. Bei Theater heute gab es eine differenzierte Auseinandersetzung, mal so, mal so. Also ja, aber die Frage ist, wenn man von dem ja auch vorhin schon beschworenen wieder Niveauverlust der Theaterkritik spricht, worin besteht er? Was ist damals anders gemacht worden, als jetzt gemacht wird? Abgesehen davon, dass die Plätze für, Kuhn hat das ausgeführt, die Plätze für Theaterkritik sind verlegerseits, chefredakteurseits, das heißt also zeitungsmarktseits, einfach total verkleinert worden. Es gibt keine eine Seite in der Zeit mehr über Theater, außer alle Jubeljahr einmal. Aber was ist der Niveauverlust?
Ja, mir ist ein Verriss für Kastorf durch Stadelmeier viel lieber als ein Nichtmerken dessen, was passiert ist. Das kann man Stadelmeier nicht vorwerfen. Er sagte, daneben ist ja direkt das Parteigebäude der was war es damals noch, nicht die Linke, sondern PDS. einfach Ja, und das spürt man, und das ist eine Wärmestube für Nostalgiker der DDR. Ja, das ist mir lieber, wenn man sich als Kritiker herausgefordert fühlt und wirklich sozusagen die Gefahr für unseren Staat und unsere Demokratie und so in Castorf sieht, als wenn man völlig erst mal übersieht und dann laviert und dann langsam entdeckt, naja, da ist da vielleicht doch irgendetwas los. Ich bedauere, entschuldigen Sie in Klammern, ich bedauere sehr, dass in meinen beiden Büchern kein einziger Verriss von mir steht. Ich habe das in meiner Besprechung, die erste enthusiastische über eine Kortmann-Inszenierung, Timon von Athen, war ja eigentlich nur sinnvoll, weil ich einen Tag später die Premiere von Hamlet am Residenztheater sah und darüber einen bodenlosen Verriss publiziert habe. Ich habe diese Sachen zum Teil deshalb nicht genommen, weil Meisel ein höchst anständiger Mensch ist und längst tot und Holzmann einer der größten deutschen Schauspieler. Das heißt, man würde es nicht verstehen, dass der Beruf und das Ethos des Kritikers involviert, nicht nur das Gute überhaupt zu sehen, das Gute und Große überhaupt zu sehen und es zu sagen, sondern auch das schlechte Theater, das dumme Theater als Verbrechen mit dem Finger zu denunzieren. Darf ich, weil ich schon so viel rede, doch noch ein bisschen mehr reden? Ich habe nach meinem Gefühl über den bedeutendsten Theaterkritiker der deutschen Theaterkritiker der Nachkriegszeit, nämlich Benjamin Henrichs, in der Laudatio, in der Urkunde geschrieben, als ich ihm bei der Darmstädter Akademie für Sprache und Dichtung den Merkpreis, also sozusagen zugeschustert habe. Alle Diskretion seiner Haltung und Sprache können nicht verdecken, dass für den Kritiker Benjamin Henrichs Ästhetik eine Frage der Ethik ist, dass sich ihm das Recht, gutes Theater zu lieben, zu preisen, mit der Pflicht verbindet, schlampiges, laues, dummes Theater zu verachten. Und jetzt noch der nachgeschobene Satz: Seine Verwunderung gilt der Gabe des Schauspielers, das volle Glück und Elend eines Menschen zur Erscheinung zu bringen. Dieses Element vermisse ich an der heutigen Produktion der deutschen Theater, wenn man das so global sagen kann, insgesamt sehr. Und ich leide darunter, weil ich sonst nicht dazu geboren bin, nachdem ich mein ganzes Leben in Staatstheater oder die größte Strecke im Staatstheater verbracht habe, jetzt also so zu tun, als ob das Theater der Truppe meine Entdeckung wäre und das da vom anderen, sozusagen vom orthodoxen Stadt- und Staatstheater nichts mehr zu erwarten sei. Ich leide darunter, dass die Erwartungen, die man vielleicht noch hat, so selten eingelöst werden.
Ich würd ganz gerne, weil Sie so weit zurückgreifen müssen, um diesen Widerspruch Resi-Kammerspiele zu beschreiben, eigentlich eine Beobachtung, die jünger ist. Das ist auch ein Grund, weshalb ich Ihrem Gegenwartspessimismus misstraue, die mich ähnlich erreicht hat. Ich war vor 10 Jahren, immerhin ein bisschen Abstand versuche ich auch hinzukriegen, dass ich nicht so gegenwartssüchtig wirke, habe ich den Othello in den Kammerspielen von Simons gesehen und dann die Tage davor Kabale und Liebe am Resi und noch was Zweites. Und das eine waren, weil ich finde den Satz richtig, Ästhetik und Ethik, also diese Gleichsetzung und diese Strenge, dass man nicht quasi sagen kann, das ist doch eine solide Arbeit, denn das Kabale und Liebe war, wenn man freundlich wäre, würde man sagen, das war eine solide Arbeit mit guten Schauspielern, aber es war ohne jede Tiefe, Dringlichkeit, Genauigkeit, weil was Sie über Kortner ja gesagt haben, Das ist ja, das greift ja tief in die Geschichte des Bürgertums ein, oder ne, das durchdringt diesen bürgerlichen Vater und diese bürgerlichen Familienverhältnisse. Und insofern ist es dann plötzlich, und da würde ich dann darauf bestehen, dass das für uns vielleicht auch möglich ist, anhand von Stücken das zu machen, also was weiß ich, Kinder der Sonne oder sowas, also dass es über diese Genauigkeit einen weiteren Bogen schlägt, als dass man jetzt ausschließlich Bankenstücke machen müsste. Also man kann schon differenzierter und genauer gucken. Und am anderen Haus war aber dieser Simons Othello, der ja nicht geliebt wurde.
Perceval,
der nicht geliebt wurde, weil diese Fäkalausdrücke und so weiter, die aber einen tiefen Sinn hatten. Und da ging mir so ähnlich. Also ich meine das jetzt einfach mal als Beispiel, der dann später Triumphe feierte, sich durchgesetzt hat, aber zunächst von der Kritik außer halbe wahrgenommen wurde. Dann hat aber auch die Kritik dazu verholfen, dass das als eine der ersten Arbeiten der Ära Baumbauer auch als signifikant erkannt wurde. Also, was Sie vorher beschrieben haben, ist ja einfach, wo Sie diese Begeisterung, also Sie sagen, Sie, also das kann ich sehr gut nachvollziehen, man sitzt irgendwo drin, versteht etwas selber nicht, spürt aber, dass es die Menschen um einen herum bewegt. Und das hat damit ja zu tun, und dass es eine Vielzahl an Diversitäten eben gibt. Du hast dieses Thema deutsch, migrantisch, reich, arm, Frau, Mann, Ost, West, mit denen wir leben und die wir nicht alle gleichzeitig in einem Stück bearbeiten können. Aber in unserer Gesamtanstrengung, wir müssen uns Schwerpunkte raussuchen, müssen wir sowohl auf der Projektebene, also das kann durch Interventionen, also wir sind natürlich auch mit Magic Fonds oder mit Maiden Monsters in die Stadt hinein, kann das gelingen. Es kann aber auch gelingen, indem man Stücke, indem man über Kleists Homburg was versucht, über Ordnung und die Sehnsucht in der Ordnung vorzukommen zu erzählen. Das ist nämlich auch eine sehr gegenwärtige Sehnsucht, die viele Bewegungen eigentlich erklärt. Also dieser verzweifelte Versuch von Homburg, Teil, obwohl er zutiefster Widerspruch in ihm da ist zu gesellschaftlicher Ordnung, will er irgendwo immer dazugehören. Und das ist vielleicht ein genaueres Bild unserer Gesellschaft, die ja kaum Zugehörigkeiten mehr schafft. Insofern ist so ein Stück, die Frage ist dann, wie es einem gelingt oder so, aber ist so ein Stück natürlich auch ein Schlüsselstück für die Gesellschaft. Und ich denke, dass wir an all diesen Diversitäten arbeiten müssen, wir müssen das sichtbar machen und wir müssen natürlich das sprechend machen, das stimmt schon. Und wenn Sie dann drin sitzen und sagen, ich finde das aber nicht, dann ist das halt ein Urteil, eines von mehreren Urteilen, mit dem man leben muss. Aber die Arbeit würde ich sehr ähnlich beschreiben und die Vielzahl an Ansätzen und die Radikalität dieser oder die gewünschte Radikalität dieser Ansätze würde ich im Gegenwartstheater beispielsweise. Da gibt es so viele Beispiele. Wir haben natürlich Berlin-Zentralitätsperspektive im Moment, ne, die völlig übersieht, was überall kreucht und fleucht.
Keine Beispiele jetzt. Ich fasse das jetzt nochmal zusammen, den Stand der Dinge. Die Konflikte sind heute vielfältig. Die Konflikte sind schwerer als 68, zum Beispiel 68, in der deutschen Gesellschaft erstmal.
Deutsche Neigung.
Ich fasse nur zusammen, was wir gesagt haben.
Ja.
Die Fähigkeit der Theater, diese Konflikte kunstfähig zu machen oder den Riss weiter aufzureißen, ist laut Ivan Nagels Aussage geringer geworden. Und die Theaterkritik kapiert sowieso wenig. Sie sieht meistens nicht, was es gibt, wenn überhaupt irgendwas da ist. Oder wenn sie sieht, ist sie opportunistisch, kommt immer hinten dran. Oder erkennt den Menschen nicht, wenn er erscheint. Es ist natürlich immer einfach, irgendwie das hinterher zu sagen. Ne? Also das muss man dann schon jetzt auch mal einwenden. Aber es ist gar nicht meine Aufgabe. Henry Spieter, ist das so mit der Theaterkritik? Ist die tatsächlich nicht mehr in der Lage hinzugucken, zu erkennen, wenn wirklich Kunst oder ein Ereignis geschieht, ein künstlerisches Ereignis?
Erstmal muss ein künstlerisches Ereignis geschehen. Die Theaterkritik produziert sie ja nicht, sondern sie wird ihnen konfrontiert. Und das ist ja das, auch Ivan Nagels Grundsicht. Wo ist das Theater, für das sich Theaterkritik lohnt? Sein Zweifel ist der Zweifel an dem, was auf den Theatern produziert wird. Ich würde aber vorsichtig sein. Ich sehe, anders als Ivan jedenfalls in seiner Aufzählung, die hier auf der Einladung gedruckt war, ich sehe auch im deutschsprachigen Theater etwas passieren da und dort, an manchen Orten in einer bemerkenswerten Kontinuität, an anderen Orten mit größeren Schwierigkeiten. Ich komme aus Hannover, da gibt es jetzt also eine Bemühung von dem, wie heißt er?
Lars Ole Weilburg.
Das hannoversche Theaterpublikum war sehr staatstheaterfromm vorher und ist jetzt verstört. Wobei ich den Eindruck habe, dass diese Verstörung aber der Ausdruck des Anfangs einer Veränderung einer vorher zu idyllischen, zu kontroverse und tieferer Sicht neigenden Theaterära war. So kann man also viele Situationen außerhalb von Berlin, glaube ich, ins Auge nehmen, muss da nicht gleich von Berlin ausgehend zu dem kommen, zu deiner, wie ich finde, etwas pauschalen Sicht, Ivan, die natürlich vielleicht auch das Resultat eines langen Lebens ist, von Enttäuschung. Ich denke, es begegnet einem dann immer mal wieder unverhofft, dass man als Zuschauer im Theater sitzt und berührt wird von dem, was passiert, und es als produktive und ein selbst in Bewegung setzende Herausforderung empfindet, darüber zu schreiben. Ich tue das nicht mehr sehr viel, aber manchmal kommt es mich an und ich tue es. Ja?
Aber nochmal, ich frage nochmal nach, ist es tatsächlich so, dass die, also Hannover Beispiel, ja, welche Rolle spielt da die Theaterkritik? Sieht die das, dass da was geschieht? Hat sie es überhaupt entdeckt?
Also ich verfolge die hannoversche Theaterkritik nicht kontinuierlich. Es gibt die Situation, es gibt zwei Zeitungen, nur noch. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung, die verbreiteter und konsolidierter ist, hat einen, wie ich finde, sehr aufmerksamen Theaterkritiker. Aber ich kann nicht sagen, dass ich das jetzt genau belegen könnte, weil ich nicht jede Aufführung gesehen habe und nicht jede Kritik gelesen. Der übrigens auch in dieser Frage, dass ja die neue Theaterleitung ein Teil des bisher theaterfrommen Publikums offenbar etwas verschreckt hat. Das hat er, glaube ich, noch nicht richtig reflektiert. Aber das kann ich nicht eruieren, genau belegen.
Ich finde, dass die Kritik, also das, was Sie beschrieben haben und Sie anhand der Palitsch-Geschichte auch, sobald ein Theater eine Gesamtenergie oder ein Konzept oder wie man das nennen will oder irgendeinen Ansatz hat, ist die Kritik fast zu behütend und guckt überhaupt nicht mehr so genau hin, was so im Einzelnen so passiert, Also sie ist sehr fördernd, das, was ich eigentlich auch richtig finde. Also zum Beispiel Rühle hatte damals auch, als die Palitsch, als es so schwierig wurde, besuchermäßig, dann hat Rühle ist mal ins, hat in der FAZ mal so einen Monat, nachdem die Premieren waren, ging er in 5 Vorstellungen und hat so eine Art rückwirkende Besinnungsaufsatz, warum doch alles toll ist, geschrieben. Also das heißt, das gab es immer wieder und das gibt es heute noch. Es wird das Theater von Barbara Mundel, das Stuttgarter Theater, das Hannoveraner Theater, die ja alle einen starken Impuls haben, wird von der Kritik beschützt als Ganzes, und so, weil die Kritik, ähnlich wie Sie, nach wie vor auch eine Sehnsucht danach hat zu sagen, aha, da können wir was ablesen, Hau ist ja auch so ein Beispiel, wir können ablesen, was die wollen, die haben ein Gesamtbild oder die haben eine Gesamtenergie und können das auch noch halbwegs intellektuell rüberbringen. Und das macht die Kritik, also das kann man ja überhaupt nicht, Theater heute beispielsweise auch, Theater der Zeit, dann die anderen, die von Theater heute übersehen werden, die werden dann da wieder umsorgt. Also das gibt es alles. Ich würde eher sagen, dass manchmal vor lauter fürsorglicher Belagerung die Kritik im Einzelnen zu wenig streng oder genau ist.
Das ist ja das, was Ivan Nagel gesagt hat. Er hat ja gesagt, dieses laue Gerede, da ist doch lieber noch das Phantasma.
Das ist ein laues Gerede, das ist ja ein emphatisches Gerede, Moment. Einen Ansatz, der dann manchmal denkt, komisch, dass jetzt im Einzelfall das nicht so sichtbar wird. Und das lässt man dann manchmal unter den Tisch fallen.
Er hat gesagt, Ungenauigkeit. Sie haben jetzt von genau demselben gesprochen. Er hat gesagt, lieber das Phantasma des Stadelmeier, der Wärmestuben sieht, wo Parteizentralen sind, als dieses Gerede. Ich meine, ist das wirklich angemessen sozusagen?
Stadelmeier ist ja nicht genau.
Matthias, sprich.
Ja, Stadelmeier schadet natürlich der gesamten deutschen Theaterszene eminent, weil jeder Bundestagsabgeordnete liest Stadelmeier und Stadelmeier schreibt in den letzten 10 Jahren immer darüber, dass 95% des Theaters, was er sieht, uninteressant und schlecht ist. Damit setzt er eine Meinung, die für uns Theaterleiter bei dem Erhalten der finanziellen Mittel extrem kontraproduktiv ist. Insofern,
5% sind dafür sensationell.
Die 5% sind sensationell, aber das ist ein reales, das ist ein reales Problem, was von dem Schreiben von Stadelmeier ausgeht. Abgesehen davon, dass Stadelmeier sich dann dadurch auch über Grenzen selber abschafft, weil mit dieser sehr punktuellen Herausarbeitung von einzelnen Arbeiten, die er liebt, er in der anderen Theaterszene gar keine Wirkung mehr hinterlässt. Also will jetzt noch mal 2 disparate Anmerkungen machen. Wenn ich mich erinnere, wie Theaterkritiken waren, als ich anfing, gab es Theaterkritiken, die in Aufführungen Qualitäten hineingeschrieben haben, wo vielleicht ein Kritiker in dem Ansatz eines Regisseurs schon Phänomene entdeckt hat und mitgeholfen hat, dass die das Licht der Welt erblicken. Ein solches Hineinimaginieren kommt heute ungleich seltener vor, meiner Wahrnehmung nach. Und um vielleicht auch das Einvernehmen ein wenig zu stören, wir hatten mit Schlingensief angefangen. Und wenn man sich die Kritiken der ersten Arbeiten von Schlingensief auf dem Theater ansieht, war das mindestens über die ersten 5 Jahre ein vollständiges, flächendeckendes, ausnahmsloses Unverständnis. Mit durchaus kriegerischen Haltungen der Vernichtung gegenüber dieser Ästhetik, also auch der Aufforderung an die Volksbühne und an Castorf, dem einen Einhalt zu bieten. Da würde ich mal sagen, dass zum Beispiel das Theater von Schlingensief in den 90er Jahren trotz der Kritik zustande gekommen ist. Das hat sich dann sehr verändert. Christoph hat auch die Haltung von Kritikern durch zahlreiche persönliche Kontakte. Er hat rücksichtslos jeden Kritiker, also er hat alle schlechten Kritiken alle auswendig gelernt. Und er hat spätestens ab Mitte der 90er Jahre auch also so wie er mir 5 SMS geschrieben hat, hat er sie auch vielen Kritikern, die in dieser Stadt gearbeitet haben. Dadurch ist dann, glaube ich, bei Kritikern so eine Haltung entstanden, ich mag seine Arbeit immer noch nicht, aber wir sind ja jetzt befreundet.
Das ist ja das, was ich vorhin bei Rischbieter so schrecklich fand, als er gesagt hat, dass, also dieses Zusammensein von Theaterleuten und Kritikern, ich habe da nie ein Problem mit gehabt, so eher. Ich bin trotzdem kritisch geblieben. In meiner Vorstellung, in meiner Erfahrung, also geradezu grandios verrückt, weil ich habe immer den Stingensief-Effekt an mir gespürt. Ja, ich bin ja jetzt irgendwie, ich kenne ihn ja jetzt, ich kann doch gar nicht mehr, kann doch jetzt nicht schreiben, dass das allerletzte Gründe, die, kann ich nicht. Aber vielleicht ist das genau auch der Unterschied zwischen einem großen Kritiker und einem kleinen Kritiker, das ist wahrscheinlich so. Wie ist das aber, Matthias, siehst du die Berliner Presselandschaft oder Kritiker, die hier sind, sind ja auch viele, also es ist nicht nur eine Zentralperspektive, hier sammelt sich ja auch vieles, hier sind viele Theater. Du hast es verfolgt und verfolgst es wahrscheinlich immer noch. Du hast ja Nachtkritik als Startseite im Computer, hast du in Hamburg gesagt, was das überhaupt das einzig Richtige ist auch. Glaubst du, dass das einen Niveauverlust gibt? Also dass sie weniger erkennen können?
Nee, also ich glaube nicht einen Niveauverlust. Es gibt ja eine Breite von jungen Kritikern, die interessant schreiben. Es gibt von mir aus, was ich im Kritiker da, also ich gucke mir manchmal die Kritikerszene an und habe dann das Gefühl, dass Herr Schaper immer beim Tagesspiegel ist, Herr Wille immer bei der Theater heute. Also so wie die Theaterleute eigentlich alle 7 bis 10 Jahre ihren Job wechseln sollten, würde ich mir wünschen, dass die Kritiker ihren Job wechseln. Was? Ja, es passiert nicht mehr, weil einfach die freien, festen Arbeitsplätze, auf die Herr Schaper, auf die Frau Dössel, auf die Herr Wille wechseln könnte, nicht mehr da sind. Es ist nicht irgendeinem dieser Menschen vorzuwerfen. Aber ich würde auch bei der Theaterkritik, ich würde wünschen, dass der Theaterkritiker, der sich 10 Jahre lang mit der Berliner Szene sich auseinandergesetzt hat, vielleicht ein paar Jahre sich auch mit der Münchner auseinandersetzt, dass man sich neu erfinden müssen, dass Allianzen durcheinander geraten. Und ich würde mir natürlich wünschen, hätte mir das Haus von der Kritik wirklich sehr herzlich behandelt worden, aber natürlich hätte ich mir auch ein Alters, also für meine Theatermacher von Mitte 30 an den entscheidenden Stellen von Kritik auch ein altersmäßiges Pendant gewünscht, was es beschreiben kann. Und da finde ich, soll man in der strukturellen Arbeit von Theaterkritik natürlich über Änderungen nachdenken. Was mir nochmal so ein bisschen, das kam immanent auch in den Gesprächen jetzt raus mit der Haltung eines Theaters, was glaube ich ein Unterschied zu den 60er, 70er Jahren ist, wo es noch um die genaue Interpretation einzelner Aufführungen ging, glaube ich, dass in dieser Medienlandschaft eine einzelne Aufführung als Moment natürlich große Schwierigkeiten hat, wirklich in der Wirkung durchzukommen, vielleicht das letzte Mal bei Murks von Marthaler, dass es natürlich fast immer jetzt darum geht, ein Theater als Gesamtereignis inhaltlich zu formatisieren und dass man in dieser Vielzahl von Ereignissen nur damit überhaupt eine Erkenntlichkeit hat, wo man Hinweise hinstellen kann. Und das hat natürlich positive und negative Seiten. Also wir haben, Ivan hat, und damit wir uns vielleicht auch von dem Thema Theaterkritik vielleicht ein bisschen lösen, also Ivan hat ja sehr stark geredet über das Theater der Truppe und dieses Theater der Zeit, Sonderheft, in der der Diskurs über Stadttheater und neue Strukturen geführt wurde. Natürlich steht im Moment auch ein Diskurs darüber an, das Stadttheater hat sich verändert. Vor 15 Jahren standen andere Gelder zur Verfügung, die Leute haben anders verdient, es gab einen anderen Sog dahin. Das Theater mit seinem Reproduktionsdruck und mit dem Druck, alle 4 Wochen eine Premiere abzuliefern, steht vielleicht im Moment unter einem Druck, das Erwartete oder das Erwartbare zu reproduzieren? Und die Frage ist, wie kann man wieder ein Theater der Truppe freisetzen, was sich in der künstlerischen Subjektivität eines einzelnen Regisseurs oder einer einzelnen Gruppe stärker widmet? Wie kommt man da zu Modifikationen? Und ich glaube, das ist eine der Diskussionen, die anstehen, welche strukturellen Mischformen es gibt. Das Stadttheater ist heute längst gegenüber der freien Gruppenszene offen und saugt wie ein Schwamm alles auf, was neu kommt. In beide Richtungen, Stadttheaterregisseure gehen auch in die freie Szene zurück oder vorwärts. Es hat da und da interessiert mich eigentlich eher Modelle zu denken. Und wenn man dann darüber nachdenkt, auch diese Theater in Berlin oder München oder Hamburg oder Dresden oder Leipzig, sie sind jetzt natürlich in eine gesamteuropäische kulturelle Szene geworfen, in der sie sich behaupten müssen. Und da ist die Frage, wie entwirft man eine Theaterszene, die dieser internationalisierten Szene überhaupt noch entspricht? Und da sind für mich so Ansatzpunkte, über die ich natürlich nachdenken würde. Und da ist es natürlich so, dass du hast es, glaube ich, vorhin inhaltlich so ein bisschen falsch wiedergegeben. Ich würde ja Ivan total zustimmen darin, dass die gesellschaftliche Ungerechtigkeit in der Welt im Moment überdeutlich sichtbar ist. Und habe auch ich das Gefühl, dass dieser Widerspruch gegen diese Ungerechtigkeit im Moment nicht in Berlin lösbar ist. Aber die Frage, die mich dann natürlich interessiert, auch in dem internationalen Kapital einen internationalen politischen Gegendruck gegenüberzustellen, der interessiert mich dann auch in Bezug auf meine eigene Struktur. Und da hat es eine rasante Entwicklung in den Nullerjahren gegeben, wo der Kulturaustausch, wo das Reisen, wo das Beeinflussen von Ästhetik eine extreme Beschleunigung durchgemacht hat, wo eine Arbeitsphase von Alvis Hermanis, von dem Ansehen von Zeugen, von Rimini-Protokoll ausgelöst wurde und sein in die Realität hineingehen angestoßen war von dieser Seherfahrung und umgekehrt. Und dafür strukturelle Modelle für die Zukunft zu denken, das interessiert mich.
Theater der Truppe, Ivan Nagel. Also der Matthias Lilienthal hat es eben angesprochen, ist aber ja nicht, kann es ja jetzt nicht voraussetzen. Es gibt also quasi eine Alternativgeschichtsschreibung der letzten Jahrzehnte des Theaters, die unter dem Überschrift Theater der Truppe funktioniert, bei Ivan Nagel in mehreren Aufsätzen. Vielleicht können Sie das nochmal ausführen, um was es sich da eigentlich handelt beim Theater der Truppe.
Also erstens, eine der besten Sachen daran ist, dass man nicht global sagen kann, so funktioniert jedes Theater der Truppe. Denn das Eigenartige ist an dieser möglichen Struktur, dass die Möglichkeit drin ist, dass einfach jede anders funktioniert. Ne? Jetzt muss man auch sagen, wenn man das genauer anschaut, wo ist die Truppe? Also es ist ja nicht eine dogmatisch-kollektive oder kollektivistische Produktionsweise, sondern sehr verschieden. Also Sascha Walz ist für ihre Truppe unersetzlich. Es ist halt die Choreografin, die anderen tanzen. Das heißt nicht, dass diese Struktur nicht in einzelnen Tänzern eine viel größere Selbstständigkeit und eine Möglichkeit des Produktiven entfesselt, wie es man zum Beispiel bei diesem herrlichen Tanzstück d'Avant gesehen hat, wo zwei Tänzer aus der Truppe von Alain Platel, ein wunderbarer Organismus, und zwei Tänzer aus der nicht weniger wunderbaren Truppe von Sascha Walz sich zusammengestellt haben und zu viert ohne Choreografen ein Tanzstück gemacht haben, wo sie selber singend, madrigalhaft, aber zum Teil also mit marokkanischen Gesängen, zum Teil mit vormittelalterlichen europäischen, halt auch die Musik geliefert haben, mit Körper, mit Kehle, mit Herz und vor allem mit sehr gutem Ohr. es ist eine völlig andere Struktur, als wenn man sagt, ja gut, bei Rimini-Projekten müsste man auch sagen, es sind dann jeweils meinetwegen zwei Leute, die hauptsächlich die Entwerfer sind. Bei Nico and the Navigators, eine Gruppe, die ich besonders gerne mag, ist natürlich Nicole da als, wie sie sagt, Lenkerin einer produktiven Improvisation, einer gemeinsamen Improvisation. Aber ohne sie wäre es auch unvorstellbar. Zur Truppe kann nicht die Abschaffung von Arbeitsteilung, die absolute Abschaffung von Arbeitsteilung gehören, denn in den fruchtbarsten Truppen, die es heute gibt, also meinetwegen auf der technischen Ebene in Silicon Valley, gibt es ja auch eine sehr produktive und vielfältige Arbeitsteilung, wo sich die Leute auch gelegentlich ablösen können. Mit der Truppe von Sascha Walz kann auch sein wunderbarer spanischer Tänzer halt auch eine Choreografie machen, wenn er selber sich so weit fühlt und wenn die sozusagen Chefin der Meinung ist, ja, er sollte es versuchen, er sollte es machen. Deshalb habe ich da absolut keine kollektive Antwort, was ja auch das Gute an der Sache ist. Es wäre furchtbar, wenn diese Truppen sozusagen Kopien, Blaupausen voneinander wären. Es wäre eine gräuliche Vorstellung, weil das Gute daran ist gerade, dass jede Variabilität, je nachdem wie die Kräfte innerhalb von diesem Organismus sind, wird verschieden sein. Und das ist das Schöne daran, das ist auch das, was im Staats- und Stadttheater bis zu einem bestimmten Moment viel zu wenig vorhanden war. Ich glaube, dass die Arbeitsweisen auch der guten, der besten Stadttheater sich geändert haben. Ich merke es an einem Beruf, den ich sehr lange und sehr unfruchtbar im Grunde genommen ausgeübt habe, nämlich beim Dramaturgen. Der Dramaturg in guten Fällen hat eine ganz andere Wichtigkeit und Funktion für die Produktion, nicht nur für die Auswahl eines Spielplans, den man da aufschreibt, 6 oder 7 Monate vor dem Beginn der nächsten Spielzeit, sondern eben in der Produktion selbst eine ganz andere Rolle. Und diese Verschiebungen sind günstig und glücklich. Ich weiß nicht, wie stark die Grundstruktur des Stadttheaters, des Staatstheaters, des interpretierenden Klassikertheaters fähig ist, diese Bewegungen aufzunehmen. Ich bin sehr froh darüber, dass Sie jetzt am Deutschen Theater arbeiten, weil auch Ihre Hamburger Theater ihr gezeigt hat, dass Sie an dieser Mobilisierung nicht nur von jüngeren Regisseuren, sondern auch von Zusammenarbeit innerhalb des Theaters, Rollenverteilung, die aber nicht steif und endgültig ist, halt besonders begabt sind, Entschuldigung. Aber das, was ich da als Vorteil dieser Truppenstruktur sehe und weshalb es auch so hervorragend in den besten Sachen, die ich kenne, funktioniert, ist eben diese Flexibilität. Alain Platel kann bei irgendeiner Produktion seiner Truppe, die sich auch ständig wechselt, weil er für jede Produktion auch mal jemand anderen braucht, aber er ist nicht ersetzbar, nicht? Das heißt nicht, dass einer von den Tänzern plötzlich selber eine großartige Choreografie macht. Aber diese Flexibilität ist das, was mir Hoffnung erweckt und wofür ich in Deutschland einige besonders schöne Beispiele sehe, aber nach meinem Gefühl noch nicht genug und noch nicht flexibel genug, wobei ich schrecklich Angst davor hätte, wenn die Gemeinden, die Städte, die Länder plötzlich erklären würden, ja, Theater, Theater brauchen wir nicht und Oper, Oper brauchen wir nicht und Ausstellungen sollen halt eben eher Happenings sein als Ausstellungen. Es ist ein Albtraum. Man ist natürlich andererseits unsäglich froh darüber, dass es eine deutsche Theaterstruktur, eine Grundstruktur gibt.
Also im ist ja spät, aber kurz noch eine Anmerkung dazu, weil ich die Energie, die Sie über die Gruppe beschreiben, das würde ich absolut teilen. Wenn man es zu sehr verabsolutiert, und Sie haben es ja aber selber schon aufgelöst etwas, dann finde ich, ist die Truppe durch zwei Dinge bedroht, nämlich durch die Erschöpfung aus sich selber heraus und durch die Hermetik. Und ich finde, wir haben so viel über Diversitäten gesprochen, und ich finde, das gilt auch fürs Theater. Also es gibt ja im Gegensatz zu diesen ganzen Öffnungen so die Versuche, wieder die kleinen, die Heimaten zu schaffen. Und das wäre fürs Theater auch gefährlich, wenn man praktisch, es gibt so und so viele tolle Truppen, die sich in sich wohlfühlen und sicher auch eine Kraft hätten. Also insofern denke ich, müssen die Theater oder Stadttheater daran arbeiten, beispielsweise auch an dem, was Sie ja in Hamburg auch gemacht haben. Das war ja keine Zadek-Monokultur oder was in Frankfurt passierte. Da war ja eine Balance von Kräften, also Palisch und Neuenfels und Steckel und Gröber. Ich glaube, dass das übrigens auch den Ensembles gut tut, weil diese Familienstruktur, Sie hatten ja auch gesagt, so ganz auflösen kann man es nicht, so ist es ja auch. Peter Stein spielt ja nicht plötzlich den Chor oder die Hauptrolle, das macht er dann auch, wenn der mal ausfällt, aber eigentlich ja nicht. Und dadurch entstehen natürlich familienstrukturelle Abhängigkeiten und auch Abhängigkeiten, was die Wirkung angeht, also die Erschöpfung des Gruppenvaters oder der Gruppenmutter ist dann gleichzeitig das Ende der Truppe. Und deswegen glaube ich, man muss an beidem arbeiten. Es muss ein starkes Hören aufeinander sein. Es muss von Dramaturgie über Regie, Bühnenbild, Kostüme und so weiter bis hin oder gipfelnd im Ensemble sowas sein. Ja, dafür sind wir ja praktisch zuständig. Wir machen ja nichts anderes als Intendanten, die nicht inszenieren, dass man geöffnete, ausbalancierte oder kraftvolle durch Mischungen von Gruppen und von Truppen schafft. Die können nicht endlos sein, dann wird es unproduktiv. Sie dürfen aber auch nicht so kleine Monokulturzellen sein wie Familien, wo praktisch drei Familien sind an einem Haus und jede lässt die andere, das war so das Bachler-Theater in Wien, was ja gute Ergebnisse hatte. Aber im Grunde hat jeder so seine Truppe gehabt. Und das finde ich auch, also die müssen innerlich, muss man daran arbeiten, dass alle miteinander zu tun haben.
Darf ich da nur sehr direkt darauf antworten? Meine Erfahrung in den späten Jahren meiner Hamburger Intendanz hat mich natürlich auch ziemlich erschüttert und in einen offeneren Raum hineinbewegen lassen. Ich habe gemerkt, dass Zadek halt, wie Sie es dann auch von seiner Zeit bei Bachler in Wien sagen, seine Truppe gesammelt hat. Ich konnte, was sehr schön war, ihn mit Hans-Michael Rehberg, mit Christa Berndl, mit Eva Mattes zusammenbringen. Und ohne die wäre natürlich die herrliche Aufführung von Wildente nicht zustande gekommen und auch nicht einige Jahre später die nicht weniger großartige Aufführung von Baumeister Solness. Ne? Oder mit den anderen blieb er noch länger zusammen. Das konnte man einbringen. Aber sozusagen verhindern zu wollen, dass er nach Hamburg seine Truppe, also Wildgruber und Lause und damals Ilse Ritter holte, es wäre einfach Absage an die gemeinsame Arbeit gewesen. Und weil ich spürte, ja, da bewegt sich etwas weg von der üblichen Struktur des Ensembletheaters, wo ich aus Verantwortung den Schauspielern gegenüber so jemandem eine Besetzung sozusagen aufzwingen kann, weil das die Besetzung aus dem Ensemble ist. Ich merkte, dass das nicht funktioniert.
Ist aber
an solchen Geschichten ist, gab es dann einige Katastrophen. Natürlich ist es schade, aber
auch für Zadek. Im Endeffekt, seine Truppe hat ihn, die er ja auch unterschiedlich behandelt hat, hat ihm im Endeffekt, als er dann auf sie quasi bauen musste oder wollte, hat ihn nicht wieder getragen, weil ich glaube, dieses Erschöpfungsmoment und dieses nicht mehr geöffnete, das ist für jede Truppe und für jede Gruppe irgendwann ein Problem. Und natürlich ist es naheliegend, dass man immer wieder, man kennt sich, man trägt sich, man inspiriert sich, es wird auch ein bisschen bequemer und so weiter. Es ist aber trotzdem, ich weiß auch, wie schwierig es ist, ich kriege es ja auch nicht immer hin, wieder Öffnungen zu schaffen, aber das ist die Arbeit. Die Truppen implodieren, irgendwann implodieren sie.
Gut. Schlecht und gut.
Ich meine nur, dass um jemand wie Zadek sich eine Truppe formiert und dass es unheimlich fruchtbar sein kann. Ja. Ich meine, dass er in den letzten 2 Jahren seines Lebens eine große Unberechenbarkeit und auch zum Teil Ungerechtigkeit den Leuten gegenüber hatte, mit denen er jahrelang am fruchtbarsten und schönsten gearbeitet hat. Das ist ein anderes Kapitel. Vor dem Tod hat man sozusagen recht, die letzten 2 Jahre, obwohl es nicht sehr schön ist, mit Dummheiten zu verbringen.
Ich würde mir trotzdem vorstellen können, dass es in Deutschland 10, 12 Truppen gibt. Und es gibt, nimmt man aus unterschiedlichen Bereichen vielleicht Beispiele wie Martaler oder wie Shishi Pop. Es gibt, was ich finde, auch da ist jetzt nicht das Generalisierte. Es gibt Regisseure am Stadttheater, für die ist die Durchmischung mit dem Ensemble lebenswichtig und ist genauso, wie ihr es beschrieben habt. Und es gibt vielleicht Shishi Pop und Martaler, für die das wichtig ist, in der geschlossenen Gruppe, um mit den Leuten eine Ästhetik in einer extrem subjektiven Radikalität auszuformulieren.
Und da bräuchte man eine andere Öffnung wieder. Oder
klar,
die müsste man
anders konstruieren.
Aber nicht mehr heute. Ja, gut, nicht mehr heute. Okay. Nicht mehr heute, bitte. Also, Theater der Truppe.
Was hat Martaler mit der Dülmann halt wunderbare, großartige Sachen produziert, die er ja vorher nicht kannte. Plötzlich stand da eine, nicht ganz unerwartet, eine geniale Schauspielerin da, die man nur in dem kleinen Kabüschen da, wo vorher in Castorps Verlaine und Rimbaud-Inszenierung hätte kennenlernen können. Nicht? Aber auf diese Weise hat er ja absorbiert, vieles absorbiert, was bei euch im Ensemble war und hatte mit Castorp einen gemeinsamen Geschmack für ausgefallene Menschen. Und mit denen nicht Ausgefallenes zu produzieren, sondern eine gespenstische Art von Normalität. Eine Andacht von Normalität, die ich sonst im Theater ganz, ganz stark vermisse. Ich vermisse wirklich das lebendige Interesse für Menschen in den meisten Produktionen, die ich sehe. Es ist nicht nur Interesse, sondern Neugier und Liebe und finde dann bei den Produktionen, die mich wirklich ergreifen, mitnehmen, ich wiederhole immer wieder dieselben Namen, Platel, Lepage oder sowas, etwas, was nicht programmatisch und süßlich durchkommt, aber voller Neugier ist, wie leben andere Leute, andere auch als ich selbst.
Vielen Dank. Das war das Schlusswort. Die Suche nach dem Menschen, das Interesse am Menschen, das ist Ivan Nagels, ist einer der Grundsätze in allen Schriften, die ich gelesen habe. Es gibt das andere über die Liebe, das müssen Sie selber nachlesen, das ist nicht so schön und nicht so angenehm. Das Theater der Truppe ist sozusagen das, was ein sehr einflussreicher und sehr erfahrener Theatermann und Publizist, ein Theaterpublizist, ein Kunstpublizist, für in der Gegenwart, aber auch schon in der Vergangenheit, das reicht weit zurück, diese Sicht Theater der Truppe, findet als nicht gerade utopisches Moment, aber als Organisationsprinzip, das Zukunft verspricht fürs Theater. Deshalb sollte das eben nochmal ausgeführt werden. Alles Weitere können Sie nachlesen. Natürlich haben wir
wieder nichts zusammengebracht im Sinne von Ergebnis. Es gibt keine Ergebnisse, es gibt nur ein Weiterreden. Vielen Dank, Henning Rischbieter, Matthias Lilienthal, Ulrich Kuhn. Vielen Dank besonders, Ivan Nagel. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, fast ungebrochen. Ich sehe ihn doch, ich sag's doch. Für Ihre Aufmerksamkeit. Es gibt also jetzt noch die Möglichkeit, diese viel zitierten Bände zu erwerben und auch sich signieren zu lassen vor der Tür.